Draftcast Nummer 170. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Wildcard-Wochenende und natürlich reden wir über Football. Wir hier, das sind Roman John und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian. Und ja, Schnief, Todd Gurley ist aus den Playoffs ausgeschieden.
Skandal.
Aaron Donald.
Skandal.
Ja.
Und Jared Goff war auch ziemlich gut, fand
ich. Ja, Jared Goff. Todd Gurley und Aaron Donald.
Ja, die Falcons scheinen sich wieder zum Contender zu entwickeln. Währenddessen die Chiefs es mal wieder geschafft haben, eine Führung aus der Hand zu geben. Hey, und zwar wieder gegen ein AFC South Team, aber hey, diesmal war es zu Hause. Ja. Für alle die, für die wir jetzt Spoiler gespielt haben, es tut uns leid. Aber da ihr das vermutlich eh frühestens irgendwann Sonntagabend hören könnt, sei uns das an dieser Stelle gestattet. Wir könnten hier sehr in depth auf die Coaching-Mistakes der einzelnen Teams eingehen, aber wir sind nicht so arrogant.
Also ich habe mir die Spiele nur Kondens angesehen.
Ja, ich auch. Aber natürlich können wir es trotzdem tun. Mit all unserem Fachwissen, das wir in den letzten 35 Jahren in verschiedensten Stationen unserer Coaching-Karriere angesammelt haben.
Ja, natürlich.
Spaß beiseite. Wir machen natürlich das, was wir immer machen. Und warum ihr vermutlich auch den Draftcast hört. Nicht wegen des glänzenden Humors von Christian Schimmel, sondern wegen anderer Dinge. Nicht wahr, Roman?
Ja, auf jeden Fall. Heute gibt es nämlich Spieler. 4 Stück. Wie ihr das von uns gewohnt seid, habe ich ja auch schon gestern auf Nachfrage gespoilert. Sam Hubbard, Maurice Hurst, Denzel Ward und Connor Williams. Jetzt muss ich mir nochmal überlegen, wie der Cornerback nochmal heißt. Den ich mir angeguckt habe.
Und war der so schlecht, dass du ihn so schnell wieder vergessen wolltest?
Oh, vielleicht. Aber kommen wir, wie auch letzte Woche schon, diese Woche zu einem Teil der deutschen American Football Geschichte. Denn Christian, was ist passiert?
Equanimous Sam Brown hat sich zum Draft gemeldet. Der Notre Dame Wide Receiver mit einer deutschen Mutter. Ich glaube, der Vater war Mr. Universe, kann es sein. Genau, ist dieser Bodybuilder, der
versucht zu werden oder so.
Ja, oder jedenfalls durchaus sportlicher Typ, der die Karriere von seinen Kindern, sag ich mal, sehr gut geplant hat. Erinnert für mich so ein bisschen an Todd Marinovich. Den könnte man mal googeln. Ist dann nicht so gut funktioniert.
Oder den Vater von Tiger Woods.
Stimmt, der hatte da glaube ich auch ziemlich konkrete Vorstellungen. Ne?
Ja.
Sam Brown dieses Jahr, man kann ja einfach nochmal die Zahlen nennen, 33 für 515 Yards, 4 Touchdowns.
Ja, aber er hat auch ohne Quarterback gespielt, muss man dazu sagen.
Ja, beziehungsweise...
ja, ohne Quarterback.
Ohne Quarterback, so könnte man das sagen. War ein bisschen überraschend für mich, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. War ein etwas schwieriges Jahr, was die Receiver-Position bei, also was das Passing-Game bei Notre Dame halt betrifft. Die waren stellenweise doch sehr eindimensional. Und dann haben sie sogar gegen Miami verloren. Und bitte, LSU gegen Notre Dame Bowl-Spiele braucht niemand mehr. Tut uns bitte den Gefallen. Sein jüngster Bruder, Amon Ra, hat sich jetzt an diesem Wochenende, der war beim All-American Game, so einem Highschool, Showcase könnte man sagen. Es ist auch ein Spiel, aber es war eine ganze Trainingswoche, der hat sich zu USC committed. Wird da also spielen und damit dann Conference-Gegner von Osiris St. Brown, der dieses Jahr, oder letztes, der 2017 noch, wir sind schon 2018 bei Stanford unterschrieben hat. Ja. Genau, also weil wir dieses Jahr da noch keine Stats gespielt haben. Wir wissen nicht, ob er einen Redshirt genommen hat, wir vermuten es jetzt einfach mal.
Ja, und ich wollte nochmal dazu sagen, also Amon Ra St. Brown, quasi der jüngste St. Brown-Bruder, also natürlich alle haben deutschen Pass, Amon Ra und Osiris haben auch in der Junioren-Nationalmannschaft für Deutschland schon gespielt. Warum auch immer Equanimous noch nicht, beziehungsweise überhaupt nicht da gespielt hat, weiß ich jetzt nicht, ob er abgelegt hat oder nicht eingeladen wurde oder.
Ja, zu alt war. Zu dem Zeit.
Ja, also sprich, ob Deutschland zu spät auf ihn aufmerksam geworden ist.
Ja gut, die werden ja, das könnte sein. Ja gut, also das, was man halt weiß, dass die Initiative da auch eher von den St. Browns ausgegangen ist. Das muss man schon sagen.
Ja, also könnte sozusagen sagen, Halbdeutsche und Amon Ra sogar bei 24/7 Sport, dem Composite Ranking, die Nummer 12 insgesamt in diesem Jahrgang und ein 5-Star Recruit, also offensichtlich ein sehr talentierter junger Mann, der dann eben ab diesem Frühjahr wahrscheinlich dann ja schon, oder ja, vielleicht, keine Ahnung, ob er im Springtraining schon mitmacht, aber dann spätestens ab Sommer eben bei den Trojans mit trainiert, und auf Osiris kann man eben auch noch ein Auge werfen, eben dann, wenn Stanford spielt, da wird er dann ja sehr wahrscheinlich als Redshirt Freshman dann im kommenden Jahr auch seine ersten Einsätze bekommen. War nicht ganz so hoch gerankt, wie ich jetzt hier gerade in seinem Profil sehe, nur in Anführungszeichen die 132, aber das auch immer noch recht hoch. Also, genauso wie Economy ist beides sehr talentierte Spieler, gute Athleten, und schauen wir mal.
Vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber, auch wenn wir da jetzt nicht intensiv drauf eingehen. Es gab eine Menge Leute, die sich zum Draft angemeldet haben. Headliner sind natürlich die Quarterbacks. Rosen, Darnold und Lamar Jackson sind alle drin. Rosen
und Josh Allen.
Und Josh Allen, genau. Bei Josh Allen war es schon relativ.
Ja, war schon länger klar, ja.
Wer Takes zu Darnold und Rosen lesen will, der kann das bei mir zumindest in meiner Timeline vom letzten Donnerstag nachholen. Da habe ich mir die beiden angeschaut. Ansonsten werden wir vermutlich auch in relativ naher Zukunft auch über die mal sprechen.
Ja, um nicht sogar zu sagen, im nächsten Podcast. Ja,
das ist der Plan.
Übrigens, ja, können wir auch gleich nochmal sagen, im nächsten Podcast besprechen wir eben Josh Rosen, Sam Darnold und die beiden Running Backs Saquon Barkley und Darius Geis. Und wenn ihr jetzt ganz eifrig seid, wir haben nämlich über die vier und Josh Allen damals auch noch,
ja,
im Sommer verteilt über zwei Podcasts gesprochen. Das waren dann die ersten beiden Podcasts unserer fünften Staffel. Wenn ihr also wollt, könnt ihr da nochmal reinhören, was wir vor dieser Saison über diese vier Spieler gesagt haben, und dann im nächsten, ja, wahrscheinlich nächstes Wochenende, gehe ich jetzt mal so von aus.
Vermutlich, ja.
Wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, gibt's dann die aktuelle Einschätzung von uns zu diesen vier Leuten.
Genau, und Allen kommt dann irgendwann
später. Ja, Josh Allen kommt irgendwann später. Wahrscheinlich werden wir dann den Quarterback-Podcast aufnehmen.
Ja,
das ist klar, genau. Steht demnächst an. Draft ist ja nicht mehr so weit weg.
Und die Declaration Deadline ist Montag in einer Woche, am 15. Das heißt, ich vermute, dass wir so am 17., 18. dann wissen, wer effektiv drin ist und wer vielleicht auch noch zurückgezogen hat. Es gibt auf NFL.com beispielsweise einen Underclassman-Tracker, wer sich dafür interessiert. Ich glaube, die SB Nation hat auch eins. Also, ESPN hat einen. Man findet da einen, wenn man da einen braucht. Wir werden da jetzt die Namen nicht runterbeten. Aber die Quarterbacks waren da in der Hinsicht die Headliner. Heute allerdings ein Quarterback-freier Podcast.
Das ist allerdings richtig. Und fangen wir dann doch gleich an mit dem ersten Spieler. Der da heißt Sam Hubbard, ist ein Edge-Rusher von Ohio State. 6'5", 265, Redshirt Junior aus Cincinnati, Ohio. Go Bengals. Denkt er sich vielleicht.
Denkt er sich und hofft er vielleicht. Wäre da vermutlich auch ein Scheme-Fit, schätze ich mal.
Aber meinst du, die würden ihn draften?
Es kommt auf den Spot an.
Ja.
Kommt auf den Spot
auch gerade so mein Gedanke. Ich meine, wo draften die jetzt an 11, 12? Egal.
Ja.
Ich habe ihn auf dem Board mit einer 1,5, also Mitte der ersten Runde.
Oh.
Christian atmet schwer ein.
Ja, das ist der richtige, das ist der erste richtige Device. Aber egal, erzähl erstmal, dann widerspreche ich dir komplett und dann werde ich mir die Spiele nochmal anschauen.
Okidoki. War ein 4-Star Recruit, und zwar als Athlete, denn er hat an seiner Highschool Safety und Linebacker gespielt, hat es als solcher dann auch zu 5 Interceptions in seinem letzten Highschool-Jahr geschafft. Also der weiß im Endeffekt auch, wie man covern kann. Habe ich auf Tape auch so ein bisschen wahrgenommen. Dementsprechend hat er das Redshirt ja eben zuerst bei Ohio State eingelegt, um die Umschulung auf Defensive End, beziehungsweise natürlich Edge Rusher, umzumachen. 2016 war er First Team Academic All-American, nicht nur All-Big Ten, nein, All-American. Der Typ hat also viel im Kopf. Ich meine, wenn ich das so richtig im Kopf habe, du schreibst das ja auf, er hat Finance oder sowas studiert, ne?
Der hat genau Finance studiert, ja.
Ja, und hat irgendwie auch schon bei allen möglichen
also ganz großen
Finanzinstitutionen Praktika absolviert. Also hat wohl was in der Birne. An der Highschool hat er auch sehr erfolgreich Lacrosse gespielt, hatte dann auch ein Stipendium von Notre Dame angeboten bekommen, wollte das ursprünglich auch annehmen, aber hat dann decommitted und sich dann doch für Football und Ohio State entschieden. Ja, so viel zu dem drumherum. Offensichtlich hat er eine gute Länge für einen Edge Rusher mit seinen 6'5, hat auch lange Arme, zumindest sieht es auf Tape so aus, als hätte er die. Hat eine gute Athletik, er weiß seine Hände gut einzusetzen, er spielt mit hohem Einsatz, er beherrscht mehrere Pass-Rush-Moves, er ist gut aufs Containment bedacht, spielt diszipliniert in seinen Assignments, scheint sich in Zone Coverage wohlzufühlen, hat eine gute Closing Speed, und er versucht immer wieder seine Arme in Passing Lanes zu bekommen, also sprich, wenn er das Gefühl hat, der Quarterback will werfen, dann nimmt er die Arme hoch. So viel zu den Sachen, die mir gefallen haben. Was mir nicht so gefallen hat, schwacher Get-Off, wird er also noch dran arbeiten müssen, einfach beim Snap schnell loszukommen. Was mich dann eben so ein bisschen irritiert hat, weil ich dann eben im Laufe des Tapes festgestellt, dass er eben eine gute Closing Speed hat, was eigentlich dafür spricht, dass er an sich einen guten Antritt hat, aber irgendwie aus dem vom Snap weg, aus dem Stand raus, das scheint noch nicht so zu funktionieren. Er ist nicht besonders bendy, wie man so schön sagt, im Scouting Terms, also hat ein bisschen Schwierigkeiten, seinen Körper zu verbiegen, seinen Pad Level runterzubekommen, um eben besser an Blockern, um besser an Blockern vorbeizukommen. Das sind so im Endeffekt die Negativpunkte, die ich bei ihm habe. Also, und das ist dann eben auch, warum ich in Mitte der ersten Runde habe. Also, gefühlt ist halt so seine Upside als Edge-Rusher ein bisschen begrenzt, eben dadurch, dass er jetzt halt nicht so der super krasse Athlet ist, dadurch, dass sein Get-Off eben nicht so explosiv ist, dadurch, dass er eben nicht so diese Natural Bendability hat, also die gottgegebene Fähigkeit, sich zu verbiegen. Aber das ist ein Techniker, der spielt mit hohem Einsatz, ist dann vielleicht auch am besten als Strongside-Spieler womöglich auch noch in der 3-4 aufgehoben, wo er dann eben auch mal in Coverage droppen kann, wo er dann eher gegen den Lauf verteidigt, wo er eben mit seiner Technik, mit seinem Handeinsatz arbeiten kann. Aber das ist dann für mich eben auch ein Spieler, wo ich denke, ganz egal, wo der landet, der wird seinen Erfolg haben. Auch wenn es vielleicht nicht der super große Erfolg ist. Ich meine, gerade zu Beginn seiner Karriere wurde er natürlich oft mit Joey Bosa verglichen, weil er ja effektiv auch dessen Position übernommen hat, beziehungsweise dessen Platz im Team übernommen hat, als er in die NFL gewechselt wurde. Aber der war halt vom Get-Off her eben explosiver. Aber wenn du dir eben die Technik anguckst, da sind sie eben schon sehr vergleichbar. Natürlich die Maße, der Hauttyp natürlich auch, beide weiß. Aber also mir hat Sam Hubbard dadurch eben sehr gefallen, auch wenn er vermutlich eben nicht so dieser Sackmeister in der NFL wird, sondern eben eher der komplementäre Spieler dann ist, aber das eben auf sehr hohem Niveau.
Ja, schön. Das Ding ist, dass ich mit einigen Sachen halt zustimme, ich aber aus vielen Gründen, die du genannt hast, ihn einfach nicht als einen guten Pass-Rusher sehe. Und ich habe ihn mit Third auf dem Board, also 3-6. Bei mir steht als Typ vor 4-3 Strongside Defensive End oder One Gapping Five Tech, könnte ich mir bei ihm vorstellen.
2,65? Ja. Also da müsste er ja noch 30 Pfund draufpacken erstmal. So, also das
traue ich, ihm dem Frame zu. Transformation erstmal. Also das traue ich ihm in dem Frame auf jeden Fall zu, aber also ja, er ist ein Effort-Spieler. Ja, der hat einen ganz ordentlichen Antritt. Ist für mich halt auch der wesentlich bessere Run-Defender als Pass-Rusher. Kommt auch ganz gut vom Block weg. Eine gewisse Athletik ist zu sehen. Ich würde da aber, also ich bin da jetzt auf die Combine gespannt. Wenn er jetzt wirklich eine gute Athletik hat, dann oder eine bessere Athletik. Ich habe gesagt, Edge-Player sind bei mir extrem von den Combine-Zahlen abhängig, dann kann es auch durchaus nochmal eine Runde hochgehen. Also, das meine ich wirklich ernst, weil ich einfach glaube, dass das auf dem Niveau sehr entscheidend ist und ich schreibe ihm die halt im Moment einfach nicht zu. Wie gesagt, seine Größe ist natürlich super Und der hat halt in jedem Spiel ein bis zwei richtig gute Snaps. So. Das ist mir aber insgesamt zu wenig. Der ist super aufrecht, der hat keine Ahnung, wie man ein niedriges Pad lädt. Ich weiß, der ist 6'5", aber der ist trotzdem viel zu aufrecht. Der ist viel zu einfach kontrolliert, der macht mir insgesamt bei etlichen Pass-Rush-Snaps einfach viel zu wenig. Und zwei, drei Highlight-Snaps pro Spiel reichen mir halt einfach nicht. Der wird zum Teil, obwohl er eigentlich ein guter Run-Defender ist, wenn der Gegner eine Hand ankriegt, wird er halt auch schon mal gerne aus Gaps rausgeschoben in Run-Defense. Und wie gesagt, mir wird er auch zu leicht insgesamt nach außen geleitet. Der hat einen Money-Move, das ist ein Spin-Move, der ist richtig gut, damit kommt er zum Quarterback, aber mit vielen anderen meiner Meinung nach eben nicht. Und jetzt auch die Zahlen waren jetzt nicht so krass überragend. Das kommt halt noch dazu, 13,5 Tackle for Loss, 7,6. Und als ich das Tape gesehen habe, habe ich mir halt gedacht, naja, ich kann mir schon vorstellen, warum der sich zum Draft angemeldet hat, weil einfach die Konkurrenz bei Ohio State viel zu groß ist und er da halt nächstes Jahr nicht mehr starten würde. Das ist meine persönliche Meinung. Für mich ist er ein bisschen in der John Simon Mold. Das hast du insofern gesagt, weil es halt ein massiver Effort-Spieler ist. Für mich ist er technisch aber nicht auf dem Niveau von Simon. Muss ich auch an der Stelle sagen. Dafür athletisch vielleicht sogar einen Tacken besser. Und mein Problem ist, dass der mir 1 gegen 1 nicht genug macht. Im Pass Rush und einfach zu wenig Druck produziert, zu wenig Aktion hat insgesamt. Gegen die guten Lines, die ich gesehen habe in der Big Ten. Und ein 4-3 Strong Side End, der halt im Wesentlichen von seiner Run-Defense lebt und nicht mal da auf einem absoluten Top-Niveau ist, der hat halt meiner Meinung nach in der NFL relativ überschaubaren Value. Und ich meine, ich habe mich mit seiner Grade jetzt nicht so riesig leicht getan, aber First Round sehe ich halt bei dem auf keinen Fall für mich. Es sei denn, er legt mir eine Combine hin, wo ich ihn athletisch so komplett falsch eingeschätzt habe. Was möglich ist. Ich meine, er war ein Forster Recruit, er war Safety und Outside Linebacker an der High School, aber ich finde, dass er davon verhältnismäßig wenig transitioned hat. So, und deswegen, also ich bin mit dem Spieler nie warm geworden. Ich habe es versucht. Wie gesagt, wenn er mir eine sehr gute Combine zeigt, dann kann sich da die Grade auch nochmal effektiv ziemlich verändern. Aber mit First Round will ich ihn auf keinen Fall. Also sorry.
Yo.
Also, du kannst auch gerne nochmal widersprechen, gell? Also.
Ich finde
cool.
Ihn besser als du, ganz offensichtlich.
Ja, das ist, dann vermutlich unser Hörer jetzt auch mitgekriegt.
Kommen wir dann zu Maurice Hurst, Defensive Lineman von Michigan, 6'2", 280, Redshirt Senior aus Westwood, Massachusetts, was in der Nähe von Boston liegt, wie ich herausfinden konnte. Ich habe ihn mit einer 1,3 auf dem Board und Christian darf mir dann auch wieder gleich erzählen, warum ich ihn viel zu hoch habe. Aber
wird passieren, ja.
Aber ich sag mal so, von Maurice Hurst habe ich, das waren 10 Videos von knapp über einer Stunde und ich habe jedes einzelne angesehen, weil ich gerne immer wieder mehr von ihm sehen wollte.
Okay, dann vergesst meine Grade in dem Zusammenhang. Ich habe nur 4 Spiele.
So, 4-Star-Recruit war er in diesem Jahr, Entschuldigung, im letzten Jahr Consensus All-American, also 2017. Und was mir natürlich auch wiederum gefällt, von 2014 bis 2017 jedes Jahr viermal in Folge Academic All-Big Ten Selection, was mit Sicherheit auch nicht einfach ist. Sein Vater, der ebenfalls Maurice Hurst heißt, spielte von 1989 bis 1995 Cornerback für die Patriots. Allerdings halten Vater und Sohn, also die beiden Maurice Hursts, keinen Kontakt zueinander. Wie auch immer das zustande gekommen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Maurice Hurst, der Spieler, ist, wie ich finde, ganz, ganz toll, offensichtlich. Ja, er ist undersized mit 6'2", 280, offensichtlich. Halt so vom Bodytype her halt in der in die Aaron Donald, Jarrell Casey, Geno Atkins, Pittsburgh Steelers Nose Tackle, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfallen will.
Cam Hayward?
Nein.
Nee, das ist ein Edge Rusher, ne?
Ja, der spielt Five Tech bei denen. Ach komm schon, Small School, Senior Bowl,
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich guck's nach. Red mal weiter.
Gerade ganz großes Hargrave.
Ja, aber nicht. Aber da ich.
Genau, Javon Hargrave.
Javon Hargrave, genau.
So, also vom Körpertyp her eher von, als Defensive Lineman in die Richtung gehend. Sehr explosiver Get-Off. Kann seine Hände toll einsetzen, um Blocker auszuhebeln oder um an ihn vorbeizukommen. Spielt mit sehr hohem Einsatz. Man sieht ihn auch regelmäßig irgendwelche Running Backs oder Receiver das Feld hinunter oder auch die Seitenlinie hinunter jagen. Auch wenn er nicht immer ankommt, aber er versucht es und das ist ein Plus. Er ist ein sicherer Tackler. Er blockt immer wieder Pässe an der Line of Scrimmage ab mit seinen Händen, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Er ist wirklich andauernd im Backfield und Plays am Disrupten, am Zerstören, wie auch immer man das am schönsten auf Deutsch aussagen kann. Einfach teilweise dann eben schon vom Snap weg mit seiner Explosivität, dass er dann einfach so schnell wegkommt, dass die Blocker gar nicht reagieren können. Dann ansonsten in Kombination mit irgendwie einem Swim-Move, Arm Over-Move, Rip-Move, hin und wieder auch mit dem Spin-Move, dass er dann eben an den Blockern vorbeikommt. Großes Repertoire, was er, okay, eigentlich wollte ich jetzt noch mal positiv weitermachen, aber natürlich sein Repertoire sollte noch konstanter kommen, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich bei ihm habe. Mir gefällt seine Kraft, auch wenn er da wahrscheinlich noch zulegen kann, wobei das natürlich bei einem Spielertyp wie ihm, der über die Dynamik kommt, auch eher sekundär ist, aber ja, er kann gut benden, also teilweise wirklich, wie er sich um die Blocker herumschlängelt, um irgendwie noch Tackles zu setzen, um Ballträger noch hinterher zu jagen, für einen Spieler seiner Größe absolut beeindruckend. Negativ, abgesehen von seiner Konstanz, von der Konstanz seines Handeinsatzes, dass er, auch wenn er ein guter Athlet ist, ist er halt kein Freak. Ist jetzt schwierig, das als negativ einzusehen, aber halt, er ist jetzt nicht so auf Aaron Donald Niveau, der eben absoluter Freak ist. Was mir gerade zu Saisonbeginn aufgefallen ist und auch sich so ein bisschen durch das Tape gezogen hat, dass er beim Rushen sich manchmal overextendet und dann relativ leicht von Blockern zu Boden gebracht werden kann. Wie gesagt, manchmal, nicht immer. Und er ist halt anders heißt. Ich glaube, das hatte ich am Anfang schon gesagt, aber jetzt bei negativen Sachen eben nochmal. Er ist halt festgelegt eben auf diese One-Gapping penetrierende Defensive Lineman-Position, ob es jetzt die Three-Technik in der 4-3-Defense ist oder ich sag mal in der 3-4 ist es im Endeffekt auch die Three-Technik, auch wenn sie denn da irgendwie anders heißt. Auf die Position ist er halt eben schon sehr festgelegt und du musst eben ein Scheme haben, wo ein solcher Spieler seinen Platz hat, was ich ihm jetzt aber nicht so unbedingt negativ anrechne. Deshalb von dem, was ich von ihm gesehen habe, ist das ein Top-10-Spieler. Das ist einer, der in der NFL beziehungsweise ein Spielertyp, der für NFL-Teams unglaublich wertvoll sein kann, denn Pass Rush durch die Mitte ist für jeden Quarterback total tödlich und Maurice Hurst kann das und deshalb habe ich ihn sehr hoch auf meinem Board mit 1,3.
Also im ersten Mal vielleicht die Geschichte mit seinem Vater aufzulösen. Man findet da relativ schnell einen Artikel. Der Vater hat sich einfach nicht für ihn interessiert am Anfang. Das ist, glaube ich, so die Wahrheit. Deswegen läuft er ja auch unter Maurice Hurst explizit und nicht unter Maurice Hurst Jr. Beziehungsweise man findet auch diese Junior-Angabe, aber er selber will das, glaube ich, nicht. Der Vater war unter im All-90s-Team von den Patriots, hast du, glaube ich, auch gesagt, aber also die haben zwar ganz losen Kontakt, aber das ist überhaupt nicht viel und das, was in dem Artikel halt auch stand, also Hurst hat die 73 getragen und sein Vater hatte halt die 37 und das ist halt sowohl als Abgrenzung als auch als Verbindung gemeint, halt er ist das Gegenteil von seinem Vater, aber er hat die Verbindung nicht, wie soll ich das denn sagen, hä? Leugnen, genau, das ist ein sehr gutes Wort. Und im Prinzip hat ihn seine Mutter, also ist er alleinerziehend aufgezogen und er hat auch in diesem Artikel gesagt, dass es ihn so ein bisschen nervt, dass er so auf diese Beziehung zu seinem Vater reduziert wird, oder also dass das halt so das Ding ist, was als erstes kommt, wenn es eigentlich heißen müsste, er ist der Sohn von, und ich weiß jetzt nicht, wie seine Mutter heißt, aber ne, ist glaube ich klar, er definiert sich da eher über seine Mutter, die einfach auch nach dem, was ich jetzt gelesen habe, sehr viel dazu beigetragen hat, dass er studieren konnte, dass er in dieses dass er auch so akademisch so gut ist. Also das muss man ihm schon lassen. Ich habe ihn halt viel niedriger. Ich habe ihn mit einer Mid-Second auf dem Board, 2,5. Ja. Sehe viele gute Sachen, die du gesagt hast. Also ein wirklich ordentlicher Get-Off. Kraft ist okay. Also ist nicht überragend, aber ist okay. Also was, ich versuche es jetzt mal irgendwie ein bisschen runterzubrechen, weil ich nicht alles wiederholen will, was du gesagt hast. Der war überragend gegen Wisconsin. Ich weiß nicht, ob du dich an das Spiel von ihm erinnerst. Der hat gegen die wirklich gemacht, was er will, gegen eine super gute O-Line. Ich fand ihn gegen Penn State und Maryland richtig schwach. Also was heißt, richtig schwach für seine Verhältnisse, für das, was er könnte. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Und gegen Ohio State müsste ich noch überlegen, habe ich mir jetzt keine expliziten Notizen gemacht. Am Ende vom Positiven steht bei mir halt, dass seine Impact Plays halt wirklich großartig sind. Also wirklich großartig. Das sind wirklich Aaron Donald Plays, diese Impact Plays. Für mich hat er sie vielleicht nicht so oft in der Form, wie oft du sie gesehen hast. Aber vielleicht hätte ich einfach mehr Tapes schauen müssen. Keine Ahnung. Aber, oder ich habe gerade die falschen Tapes erwischt, wo er vielleicht schlecht war oder verletzt war. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil normalerweise, so doof das klingt, 10 Tapes, also normalerweise würde ich sagen, wenn du 10 Tapes schaust, vertraue ich da eher dir, als wenn ich 4 Tapes schaue. Weißt du? Also es kann auch sein, dass ich in dem Moment genau die falschen Tapes erwischt habe. Weil der hat athletisches Potenzial, aber in den 4 Spielen hat das halt für mich nur gegen Wisconsin gezeigt. Der ist anders heißt, das hast du gesagt, der fällt mir zu oft in Double Team, um einen Impact zu machen. Das ist zwar schade, dass er oft gegen Double Teams spielen musste, der hat dann aber auch wenig gemacht.
Da muss ich aber auch mal zu seiner Entschuldigung sagen, Jim Harbaugh hat mittlerweile bestätigt, dass er ein College Football Head Coach ist, denn er und sein Trainerstab haben Maurice Hurst relativ oft und natürlich viel zu oft als Nose Tackle eingesetzt.
Ja. Du möchtest damit sagen, dass er keine Zukunft in der NFL hat, oder was?
Nicht als Nose Tackle.
Nee, hörst nicht, das ist mir schon klar. Das stimmt, das hat er ein paar Mal machen müssen. Ja, das stimmt, das ist, ja. Das ist richtig. Er kontrolliert selten die Hände des Gegners, das hat mich genervt. Ist ein 23-jähriger Rookie, falls das jemanden interessiert. Genau, aber halt, ne, Alter. Bei seinem Finishing habe ich manchmal mit einem Fragezeichen gemacht, also er kommt halt irgendwie oft hin, aber er macht halt auch nicht immer das Play. Und ich habe mich halt bei ihm gefragt, wie gut er tatsächlich in der Lage ist, Spielzüge auch zu lesen. Weil ich manchmal den Eindruck hatte, dass er ziemlich out of position war. Und ich aber mir nicht sicher war, war das jetzt, weil er was Falsches gelesen hatte, oder weil das in dem Moment sein Auftrag war, an diesem Spot zu sein. Von daher, ich hasse den ja jetzt nicht komplett mit einer Mid-Second, aber für mich hat er einfach zu wenige Plays gemacht. Ich frage mich, ob ich die falschen Tapes geschaut habe. Könnte sein. Werde jetzt nochmal ein bisschen was lesen, was andere sagen. Werde nochmal die Combine ein bisschen abwarten. Und dann werde ich ihn gegebenenfalls hochsetzen. Aber gegebenenfalls halt auch vielleicht nicht. Und dann sind wir uns halt mal wieder uneinig. Könnte sich so ein bisschen durch diese Draftklasse ziehen. Was ein bisschen schade wäre, weil ich mich gerne mit dir einig bin. Aber also wir sind jetzt nicht kontrovers, um kontrovers zu sein. Wir wissen nichts von unseren Grades. Wir wollen nicht streiten. Aber es ist, ja, weiß ich nicht, sind wir uns einfach uneinig. Und er hätte für mich einfach insgesamt mehr machen müssen für diesen Top-10-Pick. Ich sag mal so, wenn die Chargers den als neue Free-Tech picken, dann hoffe ich halt, dass du recht hast. Um ganz ehrlich zu sein, an 17.
Ja, ich meine, Maurice Hurst habe ich ja mir in Anführungszeichen ausgesucht, weil ich immer wieder gelesen habe, dass er in Mock-Drafts zu den Cowboys gemockt wurde, halt Mitte der ersten Runde da. Und als ich mir dann mehr und mehr Tape von ihm angeguckt habe, dachte ich dann irgendwann nur noch so, die Cowboys können von Glück reden, wenn er 19 noch da sein wird. Also, ja, ich sag mal so, Konsens scheint so zu sein, zumindest der aktuelle Konsens, dass er irgendwo Mitte der ersten Runde weggeht. Für mich ist er dafür eigentlich noch eben noch besser. Und natürlich, was deine 23 Jahre betrifft, Du wirst bestimmt einen gewissen Spieler namens Terrence Newman kennen, richtig?
Der ist Cornerback.
Vikings, der ja. eine sehr erfolgreiche Karriere hinter sich hatte. Er ist mit 24 in die NFL gegangen.
Ja, aber Roman, sei mir nicht böse, das ist jetzt ein Spieler in gefühlt 50 Draftklassen, also das hat halt überhaupt keine Relevanz.
Ich glaube, es gibt genügend Redshirt Seniors, die es in der NFL zu tollen Karrieren geschafft haben.
Das mag ja sein, aber es ist doch einfach Quatsch zu leugnen, dass es vielleicht nicht einen gewissen Impact hat und dass ich lieber 20 oder 21-Jährige habe, die vielleicht noch nicht so viel Football in den Beinen haben.
Also wenn du mir quasi einen geklonten Maurice Hurst gibst, der genau das auf Tape zeigt, was er zeigt, nur 2 Jahre jünger ist, dann hätte ich ihn höher auf dem Board, okay.
Also.
Aber Maurice Hurst, einfach in einem Vakuum betrachtet, ist ein verdammt guter Footballspieler. Und das
ja,
ist
aber ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihn jetzt eine halbe Runde runtergebracht habe. So, aber ich habe es halt erwähnt. Ne? Also,
bei mir. Ja, ich habe es auch erwähnt, indem ich gesagt habe, er ist ein Redshirt Senior.
Ja gut, aber nicht jeder Redshirt Senior muss dann zwingend 23 sein, ne? Also,
naja,
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie ein bisschen älter sind.
Mit 18 Highschool-Abschluss, 23.
Es soll auch Leute geben, die schon mit 17 da in der
Highschool sind. Das sind dann aber die wenigen Ausnahmen von der Regel. Ja. So, dann
das darfst du dich
jetzt darüber freuen, wie ich dir deine Spieler zerrede.
Ja.
Jetzt darfst du nämlich anfangen.
Ja, die stehen höher auf dem Board, das kann ich dir halt jetzt schon sagen. Doch, wenn ich das beim ersten Spieler eigentlich angedacht habe, was der einen Hype kriegt, dass ich da selber höher gehe. Das heißt, ich vermute fast, dass du ihn auch wieder höher hast als ich. Von daher, ich sollte erst nochmal die Grade bei Hurst eintragen in meinem Dokument. Jetzt vergesse ich das wieder. 1,3. So, speichern. Es geht um Denzel Ward. Cornerback Ohio State, die gefühlt irgendwie jedes Jahr einen tollen Cornerback in den Draft schicken. Und dieses Jahr mit Marshon Lattimore vermutlich den Defensive Rookie of the Year haben bei den Saints. Ward ist ein Junior, ist gelistet mit 15,191, ist für mich ein Slot-Cornerback oder ein Zone-Cornerback primär. Und ich habe ihn mit einer 1,7 auf dem Board. Also ja, First-Rounder. Warum ich ihn nicht ganz so geil fand, wie die ganzen Mocs, die in Top 10 haben, werde ich euch gleich erzählen. War ein Forster-Recruit, kommt aus Macedonia in Ohio. Da wirst du mir gleich sagen, wo das liegt.
Südlich von Cleveland.
Südlich von Cleveland. Nicht so weit südlich von Cleveland, oder?
Also halt so, dass es nicht mehr im Großraum Cleveland ist, aber okay. Dann so quasi eine Stufe weiter.
Okay. Sport Industry Major und war ein guter Leichtathlet, unter anderem ein guter Weitspringer in der High School. 37 Tackles, 2 Tackles for Loss, 2 Deceptions, 15 Pass Breakups, 2 Kicks blocked. Ich müsste dich jetzt mal fragen, ich schreibe mir diese Zahlen ja immer auf. Ich weiß, dass der Houston Corner, auf dessen Namen ich jetzt gerade komme,
William Jackson wahrscheinlich.
William Jackson auch gerade krass viele Pass Breakups hatte, aber ich kann mich nicht an jemanden erinnern, der schon mal 15 hatte.
Weiß ich nicht auswendig.
Also, das ist jedenfalls eine krass hohe Zahl. Und gefühlt hat halt Ward irgendwie 7 von diesen Pass-Break-Ups allein im ersten Spiel in
den Jahren gehabt. Ja, auf jeden Fall.
also er kann run stride by stride, also mit dem Gegenspieler laufen, hat eine gute Athletik, glaube ich. Physisch aktiv am Catchpoint, ist vermutlich die größte Untertreibung des 21. Jahrhunderts, aber ja. Also der ist sehr eng dann am Gegenspieler. Wie gesagt, ich mag seine Physis, hat Man und Zone gespielt und hat relativ gute Ballskills. Also der kommt einfach sehr oft mit seiner Hand an den Ball. Der ist anders heißt, der ist ein bisschen lean, also ein bisschen dünn. Auch, ich glaube nicht, dass er mit 191 gespielt hat. Ich schätze, dass der eher so in der 180er-Range war. Findet nicht immer den Football. Ist zum Ende der Saison besser geworden, aber speziell gegen Indiana ist es mir halt aufgefallen und ich dachte mir nur, hey, ein Ohio State Cornerback, der nicht den Football findet, hat man die letzten Jahre auch nicht. Mein Eindruck war, und vielleicht kannst du ihn zerstreuen, dass er relativ oft an seine Line of Scrimmage geschlagen wird, ist dann manchmal im Open Field wiederum sehr grabby. Ballaktionen sind vorhanden, sehen aber dann manchmal auch echt wild aus. Tackling-Technik ist mein Fressi, Tackling-Technik. Also, nee, geht gar nicht. Ist generell kein Techniker. Und ich habe ihn nie blitzen sehen, was nicht heißt, dass es nicht kann, aber ich habe es halt nicht gesehen. Und er ist halt im Run-Game halt, ich will nicht sagen Non-Factor, aber ist halt überhaupt kein Faktor. So, und wie gesagt, ich habe den als einen Slot-Cornerback, als einen Zone-Cornerback, ich habe den mit einem 1,7 auf dem Board. Das Ding ist, wenn du halt undersized bist, und ich glaube halt nicht, dass der groß um die 5,10 reinkommt, dass du dann halt an der Line of Scrimmage ein bisschen besser sein musst. Oder du musst ein etwas besserer Techniker sein, um da irgendwie einen Pick in den Top 10 zu legitimieren. Und deswegen irgendwie Mitte, erste Runde sehe ich ihn halt schon, aber so viel höher, den hast du zum Teil gekriegt, das sehe ich halt nicht. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich mag den Spieler, aber ich finde ihn halt im Moment in der aktuellen Debatte ein bisschen überschätzt, auch wenn ich relativ sicher bin, dass er eine starke Combine hinlegen wird.
Ja, überschätzt denke ich auch, dass er ist. Ja, bin nämlich mit einer 2,5 auf dem Board. Ja, wo
ruhig mich ein bisschen.
wo setze ich jetzt am besten an? Fangen wir einfach mit der Größe an. Also, du meinst, die 191 sind so ein bisschen großzügig. Mein Eindruck war, die 510 sind auch ein bisschen großzügig. Also, das wird mich überhaupt nicht überraschen, wenn er bei der Combine dann mit eher so im Bereich 5,9, vielleicht sogar 5,8 und ein bisschen gemessen wird. Und ich sag mal so, der eine Name, der mir dann immer in den Kopf schießt, wenn ich einen kleingewachsenen Cornerback scoute, ist natürlich Jason Verrett.
Ja, ja klar.
Der seinerzeit bei TCU aber so viel besser gespielt hat als Denzel Ward bei Ohio State. Verrett hat auch die Combine total gerockt, super 40 Yard Dash hingelegt. Ich meine, war in seinem Jahr auch der beste Vertical Jumper. Ja, also schnellen 40 Yard Dash traue ich ihm zu. In seiner Biografie von Ohio State steht auch drin, dass er der schnellste getimte Buckeye ist. Was auch immer das bedeutet, ich vermute mal nur unter den Footballspielern, nicht unter dem Leichtathletik-Team noch. Also irgendwann, als sie mal Zeiten gestoppt haben im Footballteam, hat er die beste Zeit hingelegt. Also athletisch ist er und das sieht man, finde ich, auch auf dem Feld. Ich weiß gar nicht, hattest du gesagt, dass er Consensus All-American 2017 war, ist?
Nee, habe ich nicht gesagt.
Ist er. Mir gefällt seine Hüfte, da also sehr fluide, kann die unglaublich schnell drehen und dann eben an seinen Gegenspielern dranbleiben, das hast du ja auch gesagt. Er macht Wurffenster sehr klein, eben indem er so eng an den Gegenspielern dranbleibt. Aber er spielt sehr oft mit dem Rücken zum Quarterback und dreht sich einfach nicht um. Entsprechend findet er fast nie den Football dadurch. Ich meine, gegen Indiana, das war diese ganzen Pass-Breakups war gefühlt 50% davon mindestens einfach Glück, dass er dann den Ball irgendwie noch den Receivern aus der Hand schlagen konnte, als der dann eben da war, der Ball. Er hat große Probleme mit großen physischen Receivern, was bei eben seiner Größe nicht überraschen sollte. Ich meine, es gibt da, war ja auch gegen Indiana, wo er sehr oft gegen Simi Corps auflaufen musste, der, ich glaube, 6'2, 6'3 ist oder irgendwie sowas. Und ich meine, auch wenn Ohio State das Spiel am Ende deutlich gewonnen hat, gab es dann da schon mindestens einen Fade in der Endzone, wo er einfach chancenlos war.
Ja.
Du hast schon angesprochen, in Run-Defense kannst du ihn effektiv nicht gebrauchen. Er ist langsam darin zu erkennen, überhaupt, dass Run-Plays stattfinden. Und in Sachen Tackling, also wenn der im Open Field One-on-One Running Back stoppen muss, dann drehe ich mich einfach um und gucke weg. Also das kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das nichts wird. Ja, und das sind einfach zu viele Fragen bei mir eben. Fragen bei seiner Physis, bei seiner Größe. Du kannst eigentlich nicht davon ausgehen, dass er irgendwann mal einen Jumpball gewinnt. Zumindest nicht, solange der Receiver kleiner als 6-0 ist. Er findet den Football viel zu selten. Gerade mit dieser Technik. Und das könnte natürlich wegcoachbar sein, aber ist natürlich die Frage, wie coachable ist er, das wissen wir nicht. Aber eben mit dieser Technik immer ganz oft mit dem Rücken zum Quarterback zu spielen, handelst du dir gerade in der NFL eine PI nach der nächsten ein. Und so einen Spieler drafte ich dann nicht in der ersten Runde. Er hat eine tolle Athletik, er hat tolle Cover-Fähigkeiten, eben am Gegner dran zu bleiben, auf die Routen zu reagieren. Aber so viel anderes, was er nicht gut kann oder nicht gut macht, und deshalb sehe ich ihn dann zumindest vom Tape her nur Mitte der zweiten Runde.
Ich sag mal so, ich kann mit der Einschätzung kann ich mit am besten leben. Weil im Prinzip ich hatte den Gedanken in meinem Kopf auch, mit der Run-Defense kannst du ihn eigentlich nicht in der ersten Runde picken. Und vor allem, wenn der jetzt 5-9 oder irgendwie 5-8 reinkommt, dann geht's halt auf jeden Fall auch nochmal runter. Sorry, aber Maße zählen halt in der NFL auch. Aber dann sehen wir den auch nicht outside eigentlich, ne?
Also, ich sehe den auch nur als rein Slot, ja.
Ich meine, die Position hat halt Value gewonnen, weil ganz viele Teams halt permanent in 11 Personnel sind, also mit einem Running Back, einem Tight End und drei Receivern.
Oder ich sag mal so, wenn jemand wie Brandon Cooks außen aufgestellt ist, ne, dann natürlich.
Sowas, genau.
Dann kannst du ihn auch außen aufstellen, aber von seiner Art her, wobei als Slot-Cornerback möchte ich eigentlich auch einen besseren Tackler haben, ne? Also.
Ja. Ja, du bist dann inside, du musst oft das Run-Game ja. Contain.
Ja. Eigentlich auch wieder so eine Sache, warum ich ihn dann, wo ich noch überlegen war, ihn eigentlich noch tiefer zu setzen.
Ja.
Aber die Upside ist halt da. Das lässt sich auch.
Die Upside ist da. Bestreiten. Deswegen habe ich ihn halt mit Late First, aber, also, ich meine, der ist ja in vielen Mocks wirklich in Top 10 gegangen und ich glaube, da sind wir uns zumindest einig, dass wir das nicht sehen, so. Naja.
Keine Ahnung.
Wie gesagt, wenn du kleiner Cornerback bist, dann bist du immer mit Jason Reddick verglichen. Das Problem ist, dass halt nur ganz wenige Cornerbacks auch nur in der Nähe vom technischen Niveau von Jason Reddick sind. Das ist so das Problem. Wir kommen jetzt zum letzten Spieler, wenn du nichts noch weiter ergänzen möchtest. Bei dem wir uns vermutlich dann auch wieder eine Runde uneinig sind. Gebe ich echt zu. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe irgendwie eine gute Idee, was er ist. Ich weiß halt nicht so, wo sein Value ist. Ich schätze, dass die noch eher, vielleicht sogar einen Tacken höher haben, sind zu, weiß ich nicht. Connor Williams ist sein Name. Offensive Tackle von Texas, damit die Big 12 heute also auch abgedeckt worden ist. Junior 6'6", 315, ist für mich ein Awareness und ein relativ kompletter Offensive Tackle, wenn auch athletisch vielleicht ein bisschen limitiert. Wahnsinnig schwer mit der Grade getan. Hatte lange anfangs Second so im Kopf. Ich glaube aber, dass der eine Guard-Upside hat, trotz dessen, dass er so groß ist. Deswegen habe ich ihn mit einer 1-7 auf dem Board. Also, und ich wollte mir die 2-5 bei. Das vergesse ich jedes Mal, das auch einzutragen. Genau. Ja, Christian ist heute ein bisschen verpeilt und ein bisschen angeschlagen. Deswegen verzeiht mir das. Zu Williams. Sein Bruder hat Borderway gespielt. Bei Stephen F. Austin und Akron und ist mittlerweile Graduate Assistant Coach bei West Virginia. Es gibt einen, ich glaube, das ist auf NFL.com erschienen, einen sehr langen Artikel, wo sich Connor Williams mit seiner Zeit auseinandersetzt, mit seiner Schulzeit auseinandersetzt, wo er Mobbing-Opfer war über einen längeren Zeitraum und dann irgendwann die Entscheidung getroffen hat, ich lasse mich nicht mehr rumschubsen, und sein Vater hatte ihm irgendwann mal gesagt, du, wenn du soweit bist, dann sag's mir, wenn du was ändern willst, und dann haben sie halt in der Garage ein improvisiertes Fitnessstudio aufgebaut und dann hat sich halt sein Körper sehr verändert.
Nicht nur durch das Training.
Nicht nur durch das Training. Nicht nur, das ist klar, im jugendlichen Alter. Er hat die Freude gehabt, Solomon Thomas in seiner Highschool blocken zu dürfen im täglichen Training. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Also es ist ein sehr interessanter Artikel, man findet ihn auf jeden Fall, wenn man Connor Williams und in News-Faktor eingibt. Sehr, sehr bewegendes Ding, vielleicht können wir es auch verlinken. Ich habe das irgendwo noch in meinem Lesezeichen. Kommt aus Coppell in Texas. 30 Freestyle Recruit. 2015 Freshman All-American. 16 Consens All-American. 2017 hat er nur 5 Spiele gemacht, weil er eine Verletzung am Innen- oder am Kreuzband hatte. Der kam dann gegen West Virginia nochmal wieder. Aber hat dann auch das Bowl-Game ausgesetzt. Das ist ausgesessen, das ist halt ganz schwierig zu beurteilen, wie lange ihn das jetzt letztlich beeinflussen wird. Also ganz vorneweg, ich mag Connor Williams eigentlich schon. So, der hat eine breite und eine gute Base, ein gutes Handplacement, der kann Löcher im Run öffnen, positioniert sich auch gut im Run-Game meistens, ist meiner Meinung nach ein ziemlich guter Second-Level-Blocker, solange er nur gerade auslaufen muss und ich halte mich lateral. Er findet auch sehr oft jemanden zum Blocken. Die Kickbacks sind kurz und smooth, also relativ, ja, soll ich sagen. Also es passte und halt relativ beweglich das Ganze, ist auch, hat auch eine gewisse Nastiness. Ich glaube, dass er ein sehr guter Guard werden kann, obwohl er so groß ist. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht nicht so seine Upside liegt. Weil als Tackle hätte ich ihn vielleicht 0-2, vielleicht sogar noch niedriger gegradet. Er hat eine gute Awareness und ein gutes Verständnis von der Pocket. es gibt natürlich auch so ein paar negative Sachen, die mit einer 1-7-Nummer hergehen. Der ist kein Kraftmonster, der wird halt manchmal relativ weit nach hinten geschoben, hat wirkt auf Tape, als wenn er nicht die absolute Elite-Athletik hat, also glaube ich auch nicht. Leichte Tendenz zur Overextension im Run-Game, also lehnt sich da hin und wieder zu weit nach vorne. Ich habe mich gefragt, wie viel Raum seine Kickbacks covern können. Ich habe gesagt, die sind klein und smooth, aber er braucht halt relativ viel Zeit, um relativ viel Raum zu covern. Ich denke, dass in der NFL mit guten Athleten Probleme bekommen wird. Ich hätte ihn halt wirklich gerne mal gegen einen richtig guten Speed-Rusher gesehen. Und das ist halt leider durch die Verletzung, wie ist er nicht zustande gekommen. Und ich glaube, dass er generell Probleme mit beweglichen Gegenspielern bekommt. Also unterm Strich, der macht halt eigentlich, der macht meiner Meinung nach genug richtig, dass du ihn in der ersten Runde picken kannst und solltest. Also gerade was so sein Second-Level-Blocking betrifft, der hat eigentlich keine richtig große Schwäche. Ich glaube aber nicht, dass er so der Riesenathlet ist, und ich weiß halt nicht, ob das auf gut Deutsch gesagt ein Franchise-Left-Tackle ist, den du in den Top 10 pickst. Ich mag den, ich weiß aber nicht, wie hoch seine Upside ist, und jetzt kannst du mir die 3-0 um die Ohren haben.
Ich hau dir dann doch lieber die 1,5 um die Ohren. Übrigens Connor Williams 2015 und 2017 Academic All Big Ten, Big 12, Entschuldigung. Ich weigere mich irgendwo immer noch, zumindest mein Unterbewusstsein weigert sich immer noch, die Big 12 als eine Football Conference anzuerkennen. Hat an der High School auch Nose Tackle gespielt, zusätzlich zu Offensive Tackle. Dann müsste er ja neben Solomon Thomas auch.
Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass es in diesem Artikel, den ich beschrieben habe, halt diesen Artikel gab, wo er erst Thailand gespielt, und dann hat er halt seinen ersten Tag als Offensive Tackle gehabt. Dann hat er direkt mal Solomon Thomas gegenüber gehabt, dann hat er halt die erste Rap gegen Solomon Thomas gewonnen, und dann hat halt sich Thomas von seinem D-Line-Coach nicht richtig was anhören müssen, weil er zu dem Zeitpunkt halt Thomas wohl Senior oder Junior war und halt mit Angeboten überhäuft war. Und da meinte ich jetzt nur, im zweiten Snap hätte halt nicht viel von Thomas gesehen, weil er ihn halt einfach überrannt hätte, und ja.
Ja, Connor Williams sehe ich als Left Tackle, übrigens. Den Eindruck, den ich von ihm bekommen habe auf Tape, ist, dass es im Endeffekt die Probleme, die du angesprochen hast, die ich bei mir auch stehen habe, größtenteils alle technisch sind. Du hast deine Kickbacks angesprochen, ist seine Fußarbeit, daran lässt sich arbeiten. Seine Overextension, die du im Run-Game angesprochen hast, die mir übrigens auch im Pass-Protection dann eben, wenn er mit seinen Kickbacks Probleme hatte, auch aufgefallen ist. Also, dass er dann overextended hat, um die Speedrusher noch einzuholen, was dann natürlich nicht klappt. Du meintest, du weißt nicht, ob er mit seiner Kraft. Ich habe zumindest im Run Game schon den Eindruck bekommen, dass er da einen guten Push generieren kann, also sprich eine Kraft hat. Und dass dann eben diese Anfälligkeit für Bull Rushes dann eher an seinem Hand Placement liegt, wo dann eben eher die Bull Rusher nicht genug kontrollieren kann und dann eben ausgehebelt wird und nicht vernünftig ankern kann. Wobei auch in den Situationen ich eben gesehen habe, dass er da meistens noch rechtzeitig geschafft hat zu recovern. Also wenn er effektiv gebullrushed wurde, dass er sich dann zwar zunächst hat zurückschieben lassen, aber dann irgendwann doch geschafft hat, den Anker auszuwerfen, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Mir gefällt seine Leichtfüßigkeit, mir gefällt seine Nastiness, die du ja auch angesprochen hast. Also ich denke auch, dass er ein guter Athlet ist. Also ich weiß jetzt nicht mit seiner Verletzung, inwieweit er bei der Combine mitmachen wird können, aber
zweifelig.
Ja, ich denke, dass er dann schon unter den Offensive Tackles zu den zumindest den besseren gehören würde. Ich sag jetzt nicht Top-Performer, aber eben zu den besseren. Und ich denke eben, dass er eben eine hohe Upside hat, was eben seine Maße, seine Grundathletik, seine Kraft betrifft. Aber du musst halt eben in der Technik bei ihm noch arbeiten, an seiner Fußarbeit, an seinen Kickslides, an seinem Handplacement, eben daran, dass er nicht mehr overextendet, was dann ja effektiv auch mit seiner Fußarbeit zusammenhängt. Und dann kann das ein richtig guter Left Tackle werden. Also das ist zumindest der Eindruck, den ich von seinem Tape bekommen habe. Und entsprechend habe ich ihn nicht als Top 10. Es wird mich nicht, ich meine, bis jetzt haben wir nur Connor Williams und Mike McGlinchey besprochen, jetzt ohne den Offensive Tackles. Wenn jetzt mich keiner von den anderen Offensive Tackles so komplett überzeugt, komplett vom Hocker reißt, dann würde es mich eben auch nicht überraschen, dass man eben sagt, dann nimmt man Connor Williams in den Top 10, weil aus dem kann was werden, sozusagen, sag ich jetzt einfach mal so.
Und ja, und das Risiko, dass er halt komplett aufs Maul fällt, ist halt auch nicht so wahnsinnig hoch, ne? Also.
Also, das sehe ich schon. Also, wenn du halt, wenn das Risiko bei jemandem mit Upside und nicht so idealer Technik, dass der bastelt, ist halt schon größer als bei jemandem, der nicht nur Upside hat, aber dafür technisch schon gut ist. Also,
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es sich zumindest als Right Tackle in der NFL schafft.
Ja, also, natürlich, bei dem Talent, was er hat, sollte es funktionieren, aber sicher weiß man es halt eben nie bei einem Prospect, ne? Ich meine, selbst der am besten aussehende Spieler am College kann total basten.
Ja.
Ich meine,
das ist richtig.
Es gibt genügend Scouts, die dir erzählen werden, dass Reggie Bush der beste Prospect aller Zeiten war.
Ja, wobei der halt auch eine etwas underrated NFL-Karriere hatte, finde ich, aber es. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu spät, was die NFL betrifft. Aber gut, es ist auf jeden Fall interessant. Ihr habt heute gesehen, dass Roman und ich gerne mal eine Runde zwischen Prospects legen. Dass es dann so ausgeht wie heute, dass wir bei einem sogar zwei Runden auseinander sind, ist selten, aber kommt vor. Aber so ist es. Da werden wir mit leben müssen. Vielleicht schaue ich mir gerade die beiden Spieler deiner Positionsgruppe einfach auch nochmal an. Also wenn die Zeit besteht. Und wenn nicht, dann nicht, dann müsst ihr damit leben, dass wir da so weit auseinander sind und wir werden lustige Big Board Diskussionen haben. Das ist dann vielleicht auch so, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es sind vier interessante Spieler, es sind auch vier Spieler, die sich definitiv zu lohnen, sich anzuschauen. Wir haben es Anfang des Podcasts gesagt. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit den zwei der dicken Namen auf Quarterback. Über Baker Mayfield haben wir schon gesprochen, da waren wir uns relativ einig. Und wie gesagt, Josh Allen, Lamar Jackson werden dann spätestens im Quarterback-Podcast folgen, denn der Draft ist nicht mehr so weit weg. Wir haben jetzt schon Anfang Januar und ja.
Genau. Also wenn ihr euch vorbereiten wollt, wie vorhin ja schon angesprochen, hört euch gerne nochmal unsere Podcasts aus dem Sommer an, guckt euch Tape an von Josh Rosen, von Sam Darnold, Saquon Barkley und oder / dazwischen noch Darius Geis. Das soll es für heute gewesen sein. Christian, vielen Dank, dass du dich aus deinem Krankenbett gequält hast für die Aufnahme. Alle Genesungsglückwünsche bitte an @chris5sa. Alle anderen Glückwünsche gerne an mich @maschemist auf Twitter. Ihr findet uns
fürs richtige Ranking.
Ihr findet uns auf Facebook natürlich. Ihr findet uns auf unserer Seite www.deaddraft.de, wo ihr natürlich gerne Kommentare hinterlassen könnt unter allen unseren Artikeln. Wir haben auch eine E-Mail-Anschrift, deaddraft@freenet.de. Das sind jetzt einfach nochmal alle unsere Kontaktmöglichkeiten, die wir, glaube ich, seit ewigen Zeiten nicht mehr genannt haben im Podcast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.